Schön, dass ihr beim Podcast von Legal Truffles dabei seid. Wir machen Next-Gen-Lawyers und Next-Gen-Law-Firms für euch hör- und sichtbar. Ich bin Jana Saiz-Garcia, die Gründerin von Legal Truffles, der ersten Personalberatung für Legal Recruiting mit Fokus auf New Work Consulting. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Legal Truffles Podcast, heute mit einer Deep Dive Folge. Und ich spreche heute mit meinem Gast über ein Thema, das gerade die gesamte Legal-Branche beschäftigt oder noch beschäftigen wird, Agentic AI. Was ist Agentic AI? Einmal ganz kurz umrissen, damit ihr eine gute Einführung zu meinem Gast habt. Also das ist KI, die nicht nur antwortet, sondern eigenständig handelt, Aufgaben plant und ausführt. Und wir fragen uns heute, wer behält eigentlich dabei die Kontrolle und wer trägt die Verantwortung? Auch unser heutiger Gast hat sich genau das zur Gründungsidee gemacht. Er war Lawyer bei Freshfields in den Bereichen ACT, Antitrust, Competitions and Trade oder auch Kartell- und Wettbewerbsrecht und hat auch in den Bereichen Legal Tech und AI mitgewirkt und Europas meistgenutztes Legal GPT aufgebaut mit über 200.000 Nutzern und gründete hieraus New Legal, eine Next-Gen-Law-Firm mit echten Startup-Charakter und 1,3 Millionen Euro Pre-Seed-Finanzierung. Herzlichen Dank auch an New Legal, dass ihr die heutige Folge gesponsert habt. Und jetzt spanne ich euch nicht länger auf die Folter. Herzlich willkommen, Borg Morpho.
Ja, vielen Dank, Jana. Freut mich sehr, hier zu sein. Und ja, das Thema ist super spannend und ich freue mich, dass wir darüber heute sprechen.
Ich mich auch, gerade auch, weil mich das Thema auch agentische KI, Human in the Loop und Wissensmanagement echt umtreibt und das Thema schlechthin ist, was die nächsten Jahre noch weiter hochkommen wird. Borg, was macht dich denn zum Next-Gen-Lawyer?
Also, ich meine, das ist natürlich ein Begriff, den man auf verschiedene Art und Weise verstehen kann. Ich glaube, wenn man das sozusagen so sehen möchte, was den Begriff Next-Gen-Lawyer ausmacht, ist letztendlich ja halt zu überlegen, wie man vielleicht in der Zukunft oder auch in der nahen Zukunft als Anwalt oder als Jurist arbeiten will oder wird. Und ich glaube, es gibt, wenn man es auf die Technologie bezieht, Veränderungen in der Technologie, die sich auswirken aufs Arbeiten. Ich würde sagen, die letzte Veränderung war wahrscheinlich die Einführung der Computer und von Office und Word und solchen Sachen. Und dann vielleicht nochmal die Einführung von E-Mail und Internet. Und jetzt haben wir halt wieder eine neue Technologie, die einen ähnlichen Shift, vielleicht noch so einen größeren Shift in der Arbeit von Anwälten und Juristen hervorrufen wird. Und das ist natürlich die KI, die das letztendlich ermöglicht, zum ersten Mal nicht nur die Arbeit an sich einfacher zu machen und zu erleichtern, sondern tatsächlich auch die Arbeit abzunehmen und komplette Arbeitsschritte autonom, unabhängig von dem eigentlichen Menschen sozusagen, der es vielleicht angestoßen hat, zu erledigen.
Und da bist du weit vorne mit dabei. Und zwar hast du ja bei Freshfields auch an Gen-AI-Initiativen mitgearbeitet. Und was war dann da konkret der Auslöser, ein Legal GPT aufzubauen?
Vielleicht zum Hintergrund. Ich habe angefangen bei Freshfields in 2021 und habe dort ursprünglich im ACT-Team, das heißt im Kartellrecht und Wettbewerbsrecht, gearbeitet. Und ich habe schnell gemerkt, dass es dort viele Aufgaben gibt, die vielleicht im Studium sozusagen noch spannend waren, aber die sich dann so oft wiederholt haben, dass man irgendwann denkt, okay, das ist jetzt nicht mehr so spannend und auch vielleicht auch keine Sache, für die man jetzt unbedingt Jura studiert hat. Und beim Gespräch mit meinem damaligen Mentor und Supervisor war es dann so, dass er mich gefragt hat, ja, Borg, wie findest du das? Wie findest du es noch spannend hier? Und ich ihm dann ehrlich gesagt habe, nein, finde ich nicht.
Wer fragt, kriegt eine ehrliche Antwort.
Genau, es war halt natürlich erstmal, war natürlich ein bisschen erstaunt, aber hat sich dann relativ schnell gefangen und hat gesagt, ja, aber das ist die Aufgabe, die halt, ja, die Associates hier in den ersten Jahren erledigen müssen und die auch du erledigen musst, und hat mir dann auch angeboten, dass ich halt, ja, mit Gerrit Beckhaus im Swiss Labs Leiter zusammenarbeiten kann. Und der hat ein eigenes Team in Hamburg, das ist dann das Global Transactions Real Estate Team. Und ich habe dann sozusagen zu Gerrit Beckhaus gewechselt. Und dadurch bin ich ins Lab gekommen und damit habe ich jetzt angefangen, dass ich mich mit Legal Tech sozusagen nicht nur hobbymäßig, sondern auch beruflich beschäftigt habe, weil ich dann die Chance hatte, halt da mitzuarbeiten an Automatisierungslösungen innerhalb von Freshfields. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass ich natürlich auch in der Freizeit immer wieder experimentiert habe. Und gerade jetzt zu Legal GPT bin ich eigentlich dadurch gekommen, dass es letztendlich immer wieder Anfragen gab von Freunden, von Bekannten, die, als Jurist kennt man das eigentlich ganz gut, da gibt es immer Leute, die sozusagen Fragen haben, also einfache Fragen wie, ja, kennst du einen Anwalt zu dem Thema? aber auch komplexere Fragen wie, guckt ihr euch mal eben meinen Gründungsvertrag an?
Mal eben.
Ja, mal eben. Diese Fragen, ich bin immer jemand, der das natürlich gerne irgendwie, der gerne irgendwie weiterhilft und auch dann Auskunft erteilt, sobald das irgendwie möglich ist. Aber natürlich ist es nicht möglich und auch rechtlich natürlich immer ein bisschen kritisch. Und deshalb habe ich mich dann dazu entschieden, es war eigentlich ein Experiment für mich, zu sagen, vielleicht können wir einen KI-Assistenten so einstellen und so prompten, dass der am Ende rechtliche Fragen zumindest im ersten Schritt nicht komplett beantwortet, aber zum Beispiel erstmal die Sachverhalt aufklärt, versteht, worum es geht und vielleicht erste Informationen rausgibt und dem User vielleicht hilft, sich selber zu helfen. Und das war eigentlich der Anfang von LegalGPT. Ich hab das dann gebaut und auch mit vielen Leuten geteilt. Immer wenn Leute mich halt diese Fragen gestellt haben, habe ich dann gesagt, okay, jetzt geht es erstmal auf LegalGPT drauf. Guck mal, wie weit ihr da kommt. Und dann sozusagen, wenn es ein Ergebnis davon gibt oder ihr zumindest sagt, ja, jetzt habe ich mal alle Informationen aufbereitet, dann könnt ihr mal zu mir kommen, dann gucke ich nochmal drüber und empfehle euch dann vielleicht einen Anwalt weiter, der euch dann eine Sache hilft.
Und das Konzept ist ja ziemlich gut aufgegangen. Du hast es wahrscheinlich auch durch deine Homepage und es hat sich auch weiter verbreitet, gepusht. Und es war dein Proof of Concept, wie du es ja selbst auch gesagt hast. Und was hat dich dann, oder was hat dir dieses Experiment gezeigt, was du vorher nicht wusstest und dich da auch bestärkt, weiterzugehen damit?
Also ich glaube, zum einen, was ich spannend daran fand, ist, dass Leute es wirklich gern genutzt haben und auch für verschiedene Sachen genutzt haben. Und ich, also man bekommt natürlich auch viel Feedback von Usern und die Leute waren wirklich begeistert zum Teil, was natürlich irgendwie spannend ist. Und zum anderen hat es auch gezeigt, dass Leute halt bereit sind, KI im rechtlichen Bereich einzusetzen, also auch Nicht-Juristen, was ja eigentlich das Spannende ist. Also, dass Juristen gerne KI einsetzen im rechtlichen Bereich, macht irgendwie Sinn. Die haben halt ihre rechtlichen Aufgaben und wenn die da ein bisschen Unterstützung bekommen bei der Recherche oder beim Draften, dann ist es natürlich super. Aber auch Nicht-Juristen sozusagen wollten es gerne einsetzen und haben auch immer noch mehr gefragt. Das heißt, es gab Anfragen für neue Features oder für Sachen, die ich einfach nicht einbauen konnte, weil es eine sehr limitierte Plattform ist, auf der ich das aufgebaut habe. Und genau, ich hatte immer, also ich hatte, muss sagen, bei Freshwitz natürlich ein super guten Job und auch ein super Team. Allerdings ist es auch eine große Firma, in der halt Sachen vielleicht nicht immer so funktionieren, wie ich es unbedingt möchte, sondern eher so, wie es halt seit 20 Jahren funktioniert. Und ich hatte schon immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass ich mich selbstständig machen möchte und gründen möchte. Und LegalGPT war natürlich dann ein guter Proofpoint, um zu sagen so, es gibt da eigentlich einen riesigen Demand von Leuten, die mehr oder weniger verzweifelt auf der Suche sind nach einfacher, schneller rechtlicher Hilfe, die vielleicht nicht beinhaltet, wochenlang nach dem richtigen Anwalt zu suchen und dann Fee Agreements auszuhandeln und irgendwie über mehrere Calls und E-Mail-Verläufe hin und her die Sache zu bearbeiten. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Anstoß für mich, in welche Richtung das gehen könnte. Auch natürlich mit den Erfahrungen, die ich bei Freshwitz gesammelt habe, aber LegalGPT war definitiv einer der Punkte, die mir da geholfen hat, so ein bisschen zu wissen, wo es hingeht und auch, was die Leute eigentlich wollen.
Ja, gutes Stichwort. Du hast dich ja dann rausbegeben aus der sicheren Umgebung von Freshfields und im Sommer 2025 mit New Legal das nächste Level erreicht und bist den großen Schritt gegangen. Nimm uns doch bitte mal zurück an den Startzeitpunkt. Wer seid ihr als Team? Wie kam es zur erfolgreichen Pre-Seed-Phase in einer echt tollen Höhe von 1,3 Millionen? Und ja, Glückwunsch auch wirklich an dieser Stelle, kann man einfach nochmal wirklich so auch aussprechen. Nimm uns bitte auf die Reise. Das ist ja auch ungewöhnlich, so in Startup reinzugehen. Starte da, wo es begonnen hat.
Ja, erstmal danke.
Du merkst, ich bin selber total begeistert auch davon, einfach weil es halt diesen Next-Gen-Lawyer-Gedanken so sehr auffasst. Deswegen ja, fehlen mir manchmal auch einfach die Worte.
Ja, also ich glaube, das ist, also viele Anwälte machen sich ja selbstständig grundsätzlich. Und ich glaube, diese Drang, sich selbstständig zu machen, ist auch in vielen Juristen angelegt. Ich glaube, man hat immer das Gefühl, man weiß eigentlich relativ viel, man kann relativ viel. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass ich das dachte, okay, ich könnte mehr erreichen und mehr schaffen, wenn ich sozusagen mich selbstständig mache und einfach die Freiheit habe, auch zu experimentieren und auch vielleicht Sachen zu machen, die Freshfields außerhalb des Geschäftsmodells und Freshfields legen oder auch für die aber nicht so interessant sind. Und ich habe irgendwann überlegt, es war Ende 2024, dass ich jetzt eigentlich mich mal entscheiden müsste, weil letztendlich, ich bei Freshfields, ich wusste, okay, es gibt eine Karriere, auch insbesondere im Bereich Legal Tech, die auch viele meiner Kollegen irgendwie auch gehen würden. Für mich war es halt so, ich wusste halt, wir haben eigentlich einen Markt, der super traditionell ist. Das heißt, es gibt auf beiden Seiten, also auf der einen Seite gibt es die Kunden oder die Unternehmen, auf der anderen Seite gibt es die Anwälte oder die Anwaltskanzleien. Und letztendlich arbeiten die genauso wie vor 400 Jahren. Das heißt, der Kunde sucht sich einen Anwalt raus sprich mit dem Anwalt, guck, ob es die richtige Person ist, verhandelt über die Zahlung. Und dann sozusagen tauschen sie sich aus und der Anwalt überlegt sich, wie man die Strategie am besten fahren könnte, sagt dem Kunden, so könnte es sein und dann gibt es halt hin und her und irgendwann kommt hoffentlich nach ein paar Wochen das Ergebnis. Und das Problem für viele Kunden ist natürlich, dass die Leute, die das Problem haben, das heißt die Leute, die in den Unternehmen sitzen, das können zum Beispiel die Mitarbeiter im Sales oder Marketing oder Operations sein, die haben ja nicht unbedingt so einen richtigen Zugang zu den Anwälten, weil letztendlich dann sie ja nicht diejenigen, die entscheiden, ich gehe jetzt zum Anwalt, sondern die müssen dann vielleicht zu ihrem Chef gehen oder zu ihrem Operations Manager gehen und der kann dann vielleicht sagen, wie geht's zum Anwalt? Und wenn sie es tun, ist es natürlich ein langer Prozess, der auch wahrscheinlich relativ teuer ist. Und dadurch, weil dieser Markt so, veraltet, so altmodisch ist, gibt es dann einen Demand, der nicht erfüllt wird oft. Weil einfach sozusagen Leute, die einen Anwalt brauchen, die einen Rechtsrat brauchen, gar nicht in der Lage sind, nicht wissen, wen sie jetzt ansprechen sollen, wann sie jemanden ansprechen sollen und was sie erwarten können. Und ich glaube, das ist ein Problem. Das ist ja in vielen Märkten so, in dem dann sozusagen eine digitale Revolution entsteht. Es liegt dann oft an solchen wirklich grundlegenden Sachen, dass da ja einfach ein Angebot, was nicht eine Nachfrage, die nicht ausgenutzt wird, besteht oder ein Angebot, was nicht richtig wahrgenommen werden kann. Und das ist das ähnliche im Rechtsmarkt. Und deswegen habe ich dann überlegt, okay, wenn wir uns selbstständig machen, was ist denn das, wo wir am meisten Value kreieren können? Und ich meine, es gab ja auch schon 2023 und 2024 einige erfolgreiche Startups, die im Bereich KI-Assistenten gespielt haben. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt an Legora oder an Libra denke, auch ein ehemaliger Freshfields-Kollege, der es gegründet hat. Und da ist es sozusagen so, man hilft eigentlich ausschließlich den Anwälten, ihre Arbeit schneller zu machen. Aber das macht die Markt nicht effizienter. Nicht unbedingt, weil das macht die Arbeit effizienter und nicht den Markt effizienter. Und der Hintergedanke hinter New Legal und das Konzept ist halt, wie können wir den Markt an sich effizienter machen und halt Angebot und Nachfrage näher zusammenbringen und auch dann in der Kommunikation zwischen Anbietern und Nachfragern halt mit KI so schnell und einfach gestalten, dass man die Zeiten, die es braucht, um rechtliche Ergebnisse zu erzielen oder Antworten zu bekommen, halt drastisch reduziert.
Wie setzt sich euer Team jetzt aktuell zusammen?
Genau, also wir haben gestartet mit einem, erstmal war ich alleine, alleine gestartet und ich habe dann mir Leute gesucht, hauptsächlich Ingenieure, also jetzt gar keine Juristen, die mir helfen können, eine Plattform aufzubauen oder eine Lösung aufzubauen, die halt zumindest Teilbereich von dem, was wir letztendlich schaffen wollen, abdeckt. Und das aktuelle Team ist mittlerweile, sind es heute 4 Ingenieure, weil wir gerade noch 2 weitere einstellen, das heißt, es werden bald 6 sein. 2 Designer, also UX und User Research Design. Und dann noch im Marketing haben wir noch eine Person im Marketing und ein paar Freelancer, die uns unterstützen. Das heißt, das Team ist mittlerweile schon relativ groß geworden. Mhm. Anfangs war es natürlich ein bisschen kleiner und wir haben es langsam aufgebaut.
Ja, und es ist ja erst ein Jahr alt. Ne? Das ist es ja auch das Spannende. Also ihr gebt jetzt Vollgas. Und dann hast du gemerkt, okay, das nimmt weiter Fahrt auf und bis zu Pitches gegangen oder ne, für die das nicht so Tagesordnung ist, versuch uns da mal ein bisschen was zu berichten, wie ihr dann in die Funding-Runden gekommen seid.
Genau, also ich habe ein paar Freunde, die schon was gegründet haben und tatsächlich sind von denen auch welche zu Pitches gegangen und zu Pitch-Events gegangen. Ich bin nicht der Mensch, der es unbedingt super gerne macht. Ich war bei einem Pitch-Event im letzten Jahr, glaube ich, aber das war schon nachdem ich das Funding bekommen habe. Ich persönlich habe das so gemacht, dass ich am Anfang mit vielen Leuten gesprochen habe. Ich habe angefangen, relativ frühzeitig Freunde zu fragen, die vielleicht VC-Investoren kennen oder die selber vielleicht VC-Investoren sind, mir mal zu erklären, wie es funktioniert. Probiert zu lernen einfach, was diese Welt bedeutet, weil es ist eine komplett andere Welt. Also in der juristischen Welt ist man relativ gewöhnt daran. Leute gucken auf die Note und vielleicht so ein bisschen auf den Werdegang. Und dann können die abschätzen, okay, das ist ein guter Jurist oder nicht. Die reden dann vielleicht nochmal einmal mit einem und dann sagen die, ja, passt nicht. In der VC-Welt geht es viel darum, so eine Art Trend zu treffen und eine gewisse Art von Strömungen auszunutzen, die vielleicht schon besteht bei den VCs und die halt schon nach bestimmten Produkten suchen. Und als ich zum ersten Mal mit VC-Investoren gesprochen habe, das war, als ich schon gekündigt hatte bei Freshfields, aber noch nicht raus war, dachte ich mir, okay, jetzt ist ja der perfekte Zeitpunkt anzufangen und die haben ja so, ja, solange du nicht raus bist, bei Freshfields, sondern auch da arbeitest, ist man da nicht. zu oft gesehen, dass Leute als Gründer halt einen Rückzieher gemacht haben, dann irgendwie doch im Unternehmen geblieben sind. Und genau, das heißt, dass dieser erste Versuch sozusagen Funding einzusammeln, ist für mich komplett gescheitert. Ich habe da mit 25 Investoren gesprochen, die alle mir nach dem ersten und zweiten Gespräch gesagt haben, so, nee, sowas investieren wir nicht. Und es war auch ein bisschen früh. Ich habe da schon gesagt, das wäre ja Ende 2024, habe ich gesagt, ja, ich möchte gerne agentische KI bauen, die autonom rechtliche Aufgaben in Unternehmen löst. Und die meisten haben es ein bisschen belächelt. Die dachten sich so, ja, nee, das kann ja gar nicht sein. Und was ist agentische KI? Das war jetzt auch kein großes Thema bei den meisten Investoren. Das heißt, die haben das nicht so richtig verstanden. Dann habe ich natürlich trotzdem gekündigt und rausgegangen. Das hat sich nicht gut angefühlt. Das heißt, ohne Geld und ohne, ja, also ohne konkretes Unternehmen. Und habe dann mit vielen Kunden gesprochen und dadurch auch mit vielen potenziellen Angel-Investoren. Mhm. Und die haben natürlich viel besser verstanden, was das Problem ist und waren auch viel offener dafür zu sagen, so ja, okay, das ist eigentlich eine gute Sache, das ist noch das, was wir brauchen. Wir kennen das selber, weil das sind oft selber Gründer gewesen oder sind immer noch Gründer, die halt auch gerne so eine Lösung hätten. Und dadurch, durch das Gespräch mit diesen Angel-Investoren, habe ich dann sozusagen einige Unterstützer gewonnen. Muss man fairerweise sagen, auch nicht nur jetzt Unternehmer, sondern auch Anwälte, also auch Freshfields-Partner, Baker McKinsey-Partner, also verschiedene Großkanzleien, die gesagt haben, so ja, das finden wir gut, wir unterstützen das. Mhm. Und das waren sozusagen die ersten. Dann mit dieser Unterstützung bin ich dann zu VC-Investoren gegangen, habe gesagt so, ey, es gibt hier Demand. Zum einen haben wir natürlich auch Kunden und LOIs und von Kunden und so weiter gehabt. Das heißt, wir hatten da schon Intent, wir haben auch User Research gemacht, also ein bisschen konkreter. Und zum anderen war ich jetzt bei Freshfields raus. Das heißt, die haben gesehen, okay, der hat seinen Freshfields-Job gekündigt und ist auch wirklich rausgegangen, um was zu gründen. Das heißt, der meint es ernst. Plus, der hat halt schon erste ja, Angel-Investoren aus Kanzleien und aus der Wirtschaft. Und damit war es dann ein bisschen einfacher zu raisen. Das heißt, dann ging es natürlich wieder darum, möglichst breit aufzustellen. Ich sage immer, das Fundraising ist auch ein Numbers-Game. Also am Ende verkauft man ja ein Investment, sozusagen. Und da muss man mit möglichst vielen Leuten sprechen. Und die allermeisten werden natürlich Nein sagen, weil ich meine, die Investoren sehen wahrscheinlich Tausende von Unternehmen.
Noch zu frühphasig.
Genau, und bei einem braucht man nur ein, zwei Investoren und nicht Tausende. Von daher muss man auch mit möglichst vielen sprechen. Und dann findet man schon die Person, die versteht, was man machen möchte und dann auch einen unterstützen kann, das zu machen. Und so habe ich es auch gemacht. Also wir haben dann die erste Funding-Runde letztes Jahr gemacht und genau, jetzt sind wir relativ gut gefundet.
Ja, im Mai, Ende Mai wurde es ja diesen Jahres bekannt gegeben. Ja. Vielen Dank, dass du uns da hinter den Kulissen ein bisschen durchgeführt hast. Ich finde es mega spannend und gerade auch ja für viele Juristen und Juristinnen eine Welt, die ja so gar nicht im Detail einsehbar ist, wenn man sich nicht selbst damit befasst oder in dem Bereich tätig ist. Nochmal ganz kurz, wo steht ihr jetzt und was sind die nächsten Meilensteine?
Genau, also aktuell ist es so, dass wir hatten jetzt erste Pilotphasen mit unterschiedlichen Kunden und unterschiedlichen Bereichen. Einige davon dauern auch noch an. Das heißt, wir sind immer noch in der Exploration- und Entwicklungsphase. Das wird auch wahrscheinlich so bald nicht aufhören, sondern momentan ist es so, dass wir zum einen haben wir erste Kunden, mit denen wir zusammen arbeiten und die wir eng betreuen und das Produkt entwickeln. Und zum anderen sind wir dabei, das Produkt noch massiv auszubauen und auch unser Netzwerk von Partnerkanzleien zu erhöhen. Der nächste Meilenstein ist vielleicht, dass wir die volle Plattform nicht nur als geschlossene Pilotphase anbieten, sondern wirklich auch eine breiteren Gruppe von Kunden, erstmal unsere Waitlist-Kunden, die bereits haben wir 90 Leute auf der Waitlist. Das heißt, das sind relativ viele Unternehmen, die sozusagen wirklich warten, dass wir sie onboarden können. Und aber auch Anwälten. Wir haben in letzter Zeit sehr vielen Anwälten, Anwaltskanzleien gesprochen, die gerne auf unserer Plattform sozusagen ihre Services anbieten würden, dass wir da von mehr onboarden. Das hängt ein bisschen davon ab, dass wir die Technologie halt zum Punkt bekommen, wo das mit weniger Aufwand von unserer Seite aus möglich ist, weil einfach diese Technologie ein bisschen reifer ist. Das ist halt unser nächster Meilenstein und dann wird es wahrscheinlich auch noch eine Funding-Runde geben. Das ist jetzt noch ein bisschen zu früh, darüber zu sprechen, aber das wird auch kommen. Und natürlich geht es jetzt um den Teamaufbau. Das heißt, ich habe ja schon erwähnt, dass wir viele Ingenieure eingestellt haben, aber auch auf der Business-Seite wollen wir das Team natürlich erweitern, um da auch in der Kundenbetreuung, aber auch in der Kundengewinnung mehr Kapazität zu haben.
Wer wird noch gebraucht konkret? Vielleicht hört ja jemand zu, der passt.
Genau, also konkret suchen wir, also ausgeschrieben haben wir, wie gesagt, erstmal die technischen Stellen. Das ist ein bisschen einfacher aber gerade, weil da der Markt relativ gut ist, für die Arbeitgeber in dem Fall. Auf der juristischen Seite suchen wir, und es war eine dauerhafte Suche, wir suchen immer Juristen, Volljuristen bestenfalls, die in der Lage sind, nicht nur juristisch zu arbeiten, zu denken, sondern auch operativ und technisch. Das heißt, eigentlich eine seltene Kombination. Das heißt, eigentlich suchen wir Volljuristen, die auch gleichzeitig Legal Tech Operator sind, die Lust darauf haben, das, was wir jetzt machen, mit aufzubauen. Das heißt, letztendlich bauen wir eine Plattform auf, die es ermöglicht, sowohl auf der Unternehmerseite als auch auf der Anwaltsseite viele Aufgaben und viele Arbeitsbereiche, die normalerweise traditionell ablaufen, über E-Mail und Telefonieren, teils zu automatisieren. Und wer Lust darauf hat, sozusagen das mit aufzubauen und sich auch zutraut, es spannend findet, unternehmerisch zu arbeiten und ein Unternehmen mit aufzubauen und eine Kanzlei mit aufzubauen, die wir gerade in Gründung haben, dann wäre das die richtige Person. Und das machen wir hauptsächlich über Netzwerk, aber wir sind immer super happy über Initiativbewerbung, weil das halt eine Stelle ist, wo man sich natürlich irgendwie sehr gut kennenlernen muss vorher und auch sehr viel Vertrauen hat, aber es ist auch schwierig, es Leute zu finden, die erstmal die Qualifikation mitbringen, überhaupt damit zu machen oder auch die Mut haben, sowas zu machen.
Ja, und das ist ja, ihr seid gefundet, da geht man ja auch all in, da ist viel Leistung, viel, viel Engagement verlangt und gerade, wenn man jetzt Vollgas gibt. Ihr habt es aber gehört, wenn ihr denkt, so, wow, spannend, kontaktiert Borg bei LinkedIn. Die Links kommen sowieso alle noch hinter in die Shownotes. So, erstmal vielen Dank für die ganze Vorrunde. Ich fand, das war an der Stelle auch total wichtig, um mal den Prozess bis dahin mitzugehen mit dir. Lass uns tatsächlich mal auf das eigentliche Thema der Folge gehen. Und zwar, was ist Agentic AI und was bedeutet das für die Legal-Branche? Für alle, die das noch nicht so täglich mit diesen Begriffen arbeiten, kannst du noch mal kurz den Unterschied zwischen klassischer KI, also Chatbots und LLMs, und dem, was wir heute unter Agentic AI verstehen, skizzieren?
Okay, ich probiere es kurz zu machen.
Ja, ich weiß, man kann da ausholen.
Ja, also grundsätzlich ist der Begriff nicht super klar, auch nicht, wenn man jetzt sozusagen in Fachkreisen unterwegs ist oder irgendwie auf Twitter oder wo auch immer Leute darüber diskutieren. Aber ganz grob könnte man sagen, dass klassische, also in Anführungszeichen klassische KI, also generative KI-Modelle, so wie sie ursprünglich in ChatGPT eingesetzt wurden, ganz normale Chat-Assistants sozusagen darstellen. Das heißt, man hat eine Konversation, in der es hin und her geht. Das heißt, man schreibt einen Text und die KI generiert einen Text, der als Antwort auf die letzte Frage oder letzte Aussage von den Menschen gedacht ist. Und das Ganze geht über eine Unterhaltung, die sich über mehrere Runden, also ob das jetzt sozusagen 10 Seiten oder 20 Seiten sind, ist dann relativ egal. Und das ist, würde ich sagen, klassische KI. Und agentische KI bedeutet eigentlich im Kern, dass die KI nicht nur sozusagen Text für den Nutzer ausgibt, sondern dass die KI auch entscheiden kann, bestimmte weitere Schritte zu unternehmen. Bestimmte weitere Schritte ist dann eigentlich alles, was man theoretisch in einem Computer machen kann. Hört mit rein. Das heißt, ob man eine Datenbank aufruft, dort eine Suche startet, die Suchergebnisse dann zurückbekommt, dann die Suchergebnisse vielleicht auswertet, dann vielleicht aus der Auswertung eine Zusammenfassung schreibt und dann die Zusammenfassung an den Kunden oder an den Nutzer zurückgibt. Wenn man diesen, was sich anguckt sozusagen, was im Unterschied zur klassischen KI ist, ist es halt nicht ein Hin und Her, sondern es geht darum, vielleicht kommt die Anfrage des Nutzers rein und dann gibt es da verschiedene Schritte, die ausgeführt werden. Die sind zum Teil einfach die Ausführung von existierenden Programmen, aber auch das Schreiben von neuen Programmen, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Wenn man sich sozusagen die Darstellungsform sich anguckt, man kann die zum einen darstellen als Chat, das heißt auch eine agentische KI kann durch einen Chat gesteuert werden, das heißt man kann im Chat sagen, was man möchte und dann die KI macht dann wahrscheinlich irgendwie 5, 6, 7, 10, 100 Schritte, je nachdem, um das Ergebnis zu erreichen und nach dem letzten Schritt sozusagen kommt dann wieder die Nachricht in den Chat, hey, hier ist das Ergebnis vielleicht, aber natürlich braucht man jetzt keinen Chat mehr, weil es geht ja eigentlich gar nicht mehr so richtig um die Unterhaltung, sondern es geht darum, dass man einen Auftrag rausgibt und dann sozusagen die KI selber entscheidet, welche Schritte notwendig sind und dann diese Schritte ausführt. Und das ist dann, autonome KI-Agenten sozusagen diesen Prinzip. Das heißt, wenn man jetzt sich vielleicht überlegt, einfaches Beispiel, ich habe einen Rechercheauftrag, ich habe auch keinen Chat, sondern vielleicht schreibe ich eine E-Mail, das kann man für uns machen, man kann eine E-Mail an unser System schreiben und das System liest dann diese E-Mail und basierend auf dieser E-Mail entscheidet es, okay, das ist das Ergebnis, was der Nutzer möchte und dann entscheidet das System, okay, um dieses Ergebnis zu erreichen, entweder muss ich mir selber einen Workflow überlegen, zum Beispiel, okay, Rechercheziel formulieren, dann vielleicht Unteraufgaben, welche Teilbereiche recherchiert werden müssen und dann halt einen Workflow, okay, zu sagen, okay, wir recherchieren jetzt erstmal die 1 bis 3 und der Datenbank und dann vielleicht 4 bis 6 in der nächsten Datenbank und dann wird das halt ausgeführt. Das heißt, dann schreibt der KI ein Skript oder je nachdem, wie die aufgebaut ist, vielleicht auch generiert sie sozusagen bestimmte Suchfilter. Und dann werden die Filter halt auf die Datenbank angewendet, die Ergebnisse kommen zurück zur KI, die KI wird dann die Ergebnisse angucken, überlegen, ob das schon vollständig ist, ob nochmal gesucht werden soll und es geht dann immer so lange weiter, bis die KI zum Schluss kommt, okay, es ist gut genug. Das wäre dann eine KI, die sozusagen autonom arbeitet, weil der Nutzer gar nicht mehr sozusagen in den Prozess eingreift, das heißt, er gibt einmal einen Auftrag rein und am Ende präsentiert die KI das Ergebnis und zwischendrin sozusagen passiert nicht so viel. Das wäre dann eine autonome agentische KI. Und ich glaube halt, dass darin so ein bisschen die Zukunft liegt, weil das ja auch das ist, wie vielleicht viele Menschen gerne mit Kollegen zusammenarbeiten. Das heißt, man wird einen Kollegen jetzt hier nicht neben dem sitzen und stehen und sagen, mach mal das, und dann vielleicht 3 Schritte abwarten, dann nochmal sagen, jetzt aber das, sondern wird einfach vielleicht am Morgen hingehen und sagen, so, hey, ich brauche Hilfe bei dieser Aufgabe und die Aufgabe dem Kollegen geben und dann vielleicht am nächsten Tag fragen, so, hey, wie sieht's aus? Und die Kollegin sagt, okay, das ist das Ergebnis. Und dann würde ich sagen, das ist so vergleichbar mit dem, wie autonome Kreieragenten arbeiten können.
Und was ist dafür oder dabei für Legal Teams und Kanzleien so relevant? Wenn nämlich diese Aufgaben durch Agenten geplant und delegiert werden und die dann auch sequenziell ausgeführt werden, die Schritte, was macht das mit dem Haftungsrisiko?
Also, das sind jetzt mehrere Fragen. Also, wenn du, also, erstmal die Frage vielleicht, warum es relevant ist. Ich glaube, das ist einfacher zu beantworten als das Haftungsrisiko. Je nachdem. Also, zum einen, warum es relevant ist, ist der Chat. Ist hilfreich für denjenigen, der weiß genau, was er fragen möchte, also diese klassische KI, und mit der direkten Antwort irgendwas anfangen kann. Das heißt, das ist dann vielleicht hilfreich für Juristen, die einfach nur eine ganz kleine Frage haben oder eine kleine Teilaufgabe haben, die sie jetzt sozusagen der KI geben können. Dann, ich würde sagen, diese agentische KI, die im Chat funktioniert, ist ungefähr Stand, in dem wir jetzt sind bei ChatGPT oder Claude, wenn man es benutzt. Das ist jetzt mittlerweile keine agentische KI, aber chatgesteuerte agentische KI. Da ist es so, dass man immer noch relativ viel Einblick hat, aber auch viel steuern muss. Das heißt, man kann jetzt eine Aufgabe geben, aber es kann sein, dass die KI inmitten der Aufgabe zurückkommt zu einem und nur noch Nachfragen hat, wie sie es weitermachen soll und einfach Guidance oder ja, Nutzer braucht. Das ist relevant für auch weiterhin für Anwälte und Juristen, wenn sie juristische Aufgaben machen. Das nimmt ein bisschen mehr Arbeit ab, ist noch ein bisschen autonomer, kann sozusagen mehrere Schritte autonom ausführen, aber man muss immer noch relativ viel über das Fachwissen und über das Wissen, was man macht und den Prozess wissen, um das weiterhin zu steuern. Das nicht steuert, sozusagen kann es schnell in eine Richtung laufen, in die es nicht laufen soll, es kann halt sich verrennen oder kommt nicht zum Ende. Das heißt, da ist immer noch sozusagen ein Experte erforderlich, um Ergebnisse zu erzielen. Das Letzte sozusagen, wenn man jetzt vollautonome agentische KI hat, dann ist es ja so, dass man einmal hingeht und sagt, ich brauche das Ergebnis und die KI dann sozusagen den kompletten Weg geht bis zum Ergebnis. Und das ist dann sozusagen auch auf einmal nutzbar für Leute, die keine Ahnung vom Thema haben, weil letztendlich sie keinen weiteren Input geben müssen und auch nicht verstehen müssen, wie der Prozess funktioniert, sondern man diesen Prozess komplett dem KI-System überlässt. Und dadurch hat man halt auf einmal einen sehr großen Mehrwert, weil wenn man keine Expertenbewachung braucht, dann man natürlich sehr viel, diese Technologie einem sehr viel weiteren Nutzerkreis zur Verfügung stellen kann. Und ich glaube, das ist eine Art, ja, könnte man sagen, Revolution, wo auf einmal der Jurist nicht mehr notwendig ist, um juristische Aufgaben zu erledigen. Natürlich ist dann die Frage, okay, wie sieht es aus mit der Haftung? Das ist dann natürlich der nächste Punkt. Und da würde ich sagen, also dazu gibt es natürlich super viele Papers und Artikel und Doktorarbeiten wahrscheinlich. Aber so ganz grob würde ich sagen, KI-Systeme sind Tools, die eingesetzt werden von bestimmten Nutzern. Und letztendlich ist der Nutzer, der sie einsetzt, grundsätzlich dafür verantwortlich, was dieses Tool macht. Natürlich gibt es auch Produkthaftung, wenn das Produkt sozusagen sich ungewöhnlich verhält oder nicht entsprechend der Beschreibung verhält oder sozusagen so verhält, dass es Schäden hervorruft, die es nicht hervorrufen soll, dann könnte man natürlich auch sagen, dass vielleicht der Hersteller dafür haftet. Ich will auch gar nicht so tief reingehen. Ich habe mich auch nicht so tief damit beschäftigt, dass ich jetzt wirklich sagen könnte, wo man da genau abgrenzt. Aber so vom Grundgedanken her ist es schon so, dass man sagt, KI-Systeme sind Tools und die Tools können eingesetzt werden wie andere Tools auch. Also wenn ich, ob ich jetzt sozusagen vielleicht eine Waschmaschine oder einen Trockner einsetze, der ja auch irgendwie autonom arbeitet und dann bestimmte Aufgaben erledigt, genauso setze ich halt auch mein KI-Tool ein. Und wenn jetzt die Waschmaschine meine Kleidung kaputt macht und das sozusagen aber einfach daran liegt, dass ich da die falschen Sachen reingesteckt habe oder dass ich nicht aufgepasst habe, dann ist das natürlich meine Schuld. Wenn die Waschmaschine natürlich nicht so funktioniert, wie sie funktionieren soll, dann kann man darüber nachdenken, ob der Hersteller...
Hersteller.
Ja. Ja. Und beim juristischen Arbeiten kommt natürlich die Dimension hinzu, dass wir ja eigentlich sagen, die Juristen sind natürlich in besonderem Maße für ihre Aussagen, für ihre Arbeit haftbar, nach Berufsrecht, weil sie ein besonderes Vertrauen in Anspruch nehmen und weil die Sachen, mit denen sie arbeiten, meistens von den Leuten, für die sie arbeiten, gar nicht überprüft werden können. Das heißt, juristische Ergebnisse, juristische Arbeit lassen sich schwer von dem Laien überprüfen, weil der einfach nicht weiß und nicht beurteilen kann, ob das ein richtiges Ergebnis ist. Und das ist natürlich die nächste Frage, wie kriegt man es hin, dass man diese KI-Systeme hat, auch wenn die autonom arbeiten, dass man trotzdem am Ende sozusagen Mensch hat, der verantwortlich ist oder zumindest die Haftung vergleichbar eines Menschen hat. Und ich würde sagen, die einfache Antwort auf diese Frage ist, man muss natürlich einen Mensch haben, der diese Ergebnisse überprüfen kann.
Genau. Und da sind wir, das ist auch eine gute Brücke. Das Ganze steht, viele haben sich vielleicht jetzt schon gedacht, ja unter dem Begriff oder ne, der Art Human in the Loop. Und ich habe es ja jetzt für unsere Folge und für dich natürlich auch in Lawyer in the Loop umbenannt, weil das trifft ja den Bereich, worüber wir uns gerade unterhalten. Was bedeutet dieses Konzept konkret für die Architekturentscheidung, die ihr bei New Legal getroffen habt?
Genau, also wir haben natürlich, ich habe vorhin die verschiedenen Stufen von KI erzählt, also erstmal den Chat Assistant sozusagen, dann die agentische KI im Chat und dann die vollautonome agentische KI. Und wenn wir sozusagen, also unser Ziel bei New Legal ist es, so rauszufinden und anzubieten, dass Nicht-Juristen juristische Ergebnisse erzielen können, die autonom erzielt werden, ohne dass sie sozusagen Verständnis von juristischen Themen haben möchten. Das heißt ganz konkret, wenn jetzt ein HR-Mitarbeiter sagt, ich möchte gerne einen Arbeitsvertrag haben oder einen Änderungsvertrag oder eine Kündigung, dann soll unser System diese Kündigung, diesen Arbeitsvertrag komplett richtig liefern. Und am besten sozusagen sollte auch jemand dafür haften, der nicht dieser HR-Mitarbeiter ist, weil der im Zweifelsfall keine Ahnung hat, was er rechnen kann. Das heißt, zum einen brauchen wir autonome agentische KI, die sozusagen die ganzen Arbeitsschritte selbstständig machen kann. Zum anderen brauchen wir menschliche Anwälte, die verifizieren können, dass das Ergebnis, was diese KI erstellt, richtig ist. Das heißt dann klassischerweise Lawyer in the Loop oder Human in the Loop und jetzt Lawyer in the Loop. Das heißt, es werden Juristen gebraucht, die einfach verstehen, was die KI für Ergebnisse erstellt und in der Lage sind, diese Ergebnisse zu überprüfen und das am besten so, dass es halt ein Arbeitsersparnis ist, dass sie jetzt nicht sozusagen komplett von neu recherchieren müssen und überlegen müssen. Und das wirkt sich natürlich darauf aus, dass wir sagen, okay, wir haben uns wirklich hingesetzt und überlegt, okay, was wäre der optimale Prozess? Und wir haben mit vielen Juristen gesprochen und mit vielen Kanzleien zusammengearbeitet, um rauszufinden, wo die Stellen sind, an denen Menschen sozusagen eigentlich juristisch wichtige Entscheidungen treffen müssen und wo die Stellen sind, wo wir sagen, okay, das sind eigentlich mehr oder weniger Aufgaben, die man automatisieren kann, weil es nicht drauf ankommt oder weil es super simpel ist oder weil es repetitiv ist. Und das heißt, wir haben letztendlich uns dazu entschieden, um wirklich zuverlässige Ergebnisse zu erzielen, braucht es eigentlich drei Sachen. Die erste Sache ist, dass wir natürlich eine autonome KI haben müssen, die in der Lage ist, selbstständig Schritte durchzuführen. Die zweite Sache ist aber, dass diese autonome KI geleitet werden muss durch Workflows. Diese Workflows sind mehr oder weniger Prüfungsschemata, die Juristen erkennen und lieben, die letztendlich der KI sagen, Schritt für Schritt, welche Schritte sie machen muss und auch am Ende Schritts vielleicht überprüfen, ob dieser Schritt eingehalten wurde oder nicht. Und das Letzte und das vielleicht Wichtigste ist natürlich, dass wir sagen, wir nennen das Human Escalation Gates. Das heißt eigentlich, ja, es sind Punkte in dem Workflow, wo wir erzwingen, dass ein Mensch überprüft, was der aktuelle Stand ist und ob die Ergebnisse, die bisher erzielt wurden, richtig sind. Und mit diesen drei Elementen, das heißt zum einen diesen autonomen KI-Systemen, zum anderen diesen Workflows und zum dritten die Möglichkeit für Menschen selber zu entscheiden, wann in diesem Prozess sozusagen menschliche Kontrolle stattfinden soll, sind wir in der Lage, komplexe Prozesse, rechtliche Prozesse teilautonom zu lösen. Und trotzdem dabei die menschliche Kontrolle nicht abzugeben, sondern die menschliche Kontrolle genau da einzusetzen, wo sie wirklich notwendig ist, um dann am Ende auch gutes Ergebnis zu erzielen. Und das findet auch, dass man am Ende irgendwie, vielleicht wie es bei ChatGPT oft der Fall ist, man kann da was generieren, einen Vertrag generieren, aber wenn man diesen Vertrag dann hat, dann müsste man ja jede einzelne Klausel prüfen und gucken, ob diese Klausel wirklich rechtlich zulässig ist. Und das würde am Ende wahrscheinlich mehr Arbeit verursachen, als es spart.
Das wäre auch meine Frage.
Genau, gewesen. Und das ist halt. Ja, das ist genau die Frage. Also, das ist der Knackpunkt. Und deswegen, was wir halt machen, ist halt eine Mischung. Ne? Wir haben halt ein hybrides System. Und dadurch, dass wir halt vorher schon mit den Experten die Workflows erstellt haben und Templates erstellt haben und bestimmte Prozesse erstellt haben, können wir halt sicherstellen, dass die Qualität der Ergebnisse viel höher ist. Aber auch gleichzeitig eine Nachvollziehbarkeit erstellen. Das heißt, wir können die Juristen können wir uns ganz genau sehen, wenn sie einen Service erstellt haben mit uns, können sie ganz genau sehen, an welchen Stellen die KI welche Entscheidung getroffen hat, welche Informationen herangezogen hat, was die Quellen sind und können dann halt viel schneller sehen, okay, was macht Sinn? Diese Entscheidung macht Sinn, die ist sinnvoll, die basiert auf den richtigen Quellen und ist dem richtigen Prozess gefolgt. Oder wenn ein Fehler unterlaufen ist, kann man es auch viel schneller sehen, wenn man sieht, okay, das ist schon mal die falsche Quelle oder das war die falsche Entscheidung oder das waren die falschen Assumptions, die getroffen wurden. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Herangehensweise, die wir gewählt haben und die auch den auch natürlich im Zusammenhang mit Juristen, die uns da immer wieder sozusagen sagen, okay, wir brauchen jetzt aber diese Information noch oder wir hätten gerne, dass die Key in der Shell das macht. Und genau, das ist auch, würde ich sagen, einer der wichtigsten Bereiche, zu wissen sozusagen, wie man KI davon überzeugt oder dazu bekommt, die Arbeit zu machen, die man vorher vielleicht manuell gemacht hat.
Mhm. Ein Punkt ist ja auch, dass ihr euch sehr bewusst auf deutsches und europäisches Recht spezialisiert habt, weil du mir auch gesagt hast, es reicht ja nicht einfach aus, ein US-Produkt zu übersetzen für den deutschen Markt. Was sagst du? Besteht trotzdem noch das Risiko zu Halluzinationen? Und wie viel Arbeit steckt tatsächlich dann im Review-Part noch? Oder ist es tatsächlich, wenn es einmal aufgesetzt ist, in den Schranken, läuft es dann?
Also das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, erstmal ist es so, dass die ganzen KI-Modelle natürlich auf Daten basieren und diese Daten kommen, ich würde sagen, zu 40% oder 50%, man weiß es auch nicht, aber kommen aus dem US-amerikanischen Kreis. Das heißt, die meisten KI-Modelle sind natürlich viel besser im US-Recht als im europäischen Recht, einfach weil es dazu mehr Trainingsdaten gab und auch die großen Anbieter sich tendenziell eher darauf fokussieren, weil die aus den USA kommen, für amerikanische Anwendungsfälle zu optimieren. Und letztendlich ist es also bei uns ist es so, dass unser Ziel ist natürlich, den Review-Prozess so einfach und so schnell wie möglich zu gestalten, weil die Partnerkanzlei, mit denen wir arbeiten, also deren Vorteil ist ja, dass sie sagen, wir haben einmal einen Workflow gebaut, einen Service, wir nennen das Agentic Service, was letztendlich sozusagen ein Produkt, ein Service ist ja ein Produkt erstellt, ein Arbeitsvertrag zum Beispiel oder ein Datenschutzregime. Und die wollen ja sozusagen am liebsten nur einmal Arbeit damit haben und vielleicht ein bisschen Maintenance und wie möglichst wenig Zeit in Review stecken. Und das ist auch im Interesse des Kundens, weil je weniger Zeit das Review kostet, desto günstiger, schneller wird dieser Service halt angeboten werden können. Und um das zu erreichen, ist natürlich zum einen wichtig, sich auf bestimmte Rechtsgebiete zu fokussieren, weil man dann sozusagen für diese Rechtsgebiete optimieren kann. Deswegen machen wir das im deutschen und europäischen Recht. Und zum anderen ist halt die Nachvollziehbarkeit wichtig. Das heißt, um diesen Review-Prozess möglichst gering zu halten, machen wir es nachvollziehbar. Und mit jedem Review lernen wir ja auch, was schiefgelaufen ist. Und dadurch, dass wir dann lernen und dann können wir den Leuten, die den Service erstellt haben, das heißt, den Anwaltskanzleien sagen so, guck mal, euer Service hat an der Stelle immer einen Fehler, da, wenn ihr im Review seid, geht es immer da schief, das müsst ihr immer korrigieren. Und daraus können wir den Schluss ziehen, was man in dem Workflow anpassen könnte, um damit es in Zukunft nicht mehr passiert. Und dadurch wird das System immer besser. Und das ist letztendlich bei uns eine Sache, die wir auch automatisiert vorschlagen. Das heißt, wir haben automatisierte Vorschläge, wie man den Workflow anpassen kann, um bestimmte Fehler zu vermeiden. Und unser System lernt die ganze Zeit dazu. Und deswegen ist der Review-Prozess super wichtig. Aber noch wichtiger ist eigentlich, dass man sich überlegt, wie kann man den Review-Prozess so einfach wie möglich gestalten, indem man das KI-System verbessert und damit es bessere Arbeit macht. Und das ist auch die Hauptaufgabe. Ich würde sagen, der Review nimmt immer weniger Zeit ein und das eigentliche Guiden und Aufbauen des Systems nimmt den größeren Anspruch.
Das ist mega spannend. Und zwar, ihr habt ja tatsächlich auch ein Produkt wirklich dahingehend aufgebaut. Und zwar heißt es Expert Review. Genau das, was du gerade auch, was wir thematisiert haben. Kannst du anhand vielleicht eines klassischen Use Case mal schildern, wie das im Hintergrund aufgesetzt wird, dass dieser Review-Prozess dann auch steht?
Genau, also es ist relativ, simpel. Was passiert ist, dass unser Kunde sagt zum Beispiel, hey, ich habe jetzt hier einen Werkvertrag für den Bau einer Anlage und der kam jetzt vom externen Kunden, der hat halt diesen Vertrag vorgelegt und er möchte ihn jetzt prüfen, kann ich diesen Vertrag unterschreiben, wo sind die rechtlichen Risiken. Was als erstes passiert, im Zweifelsfall sozusagen hat der Kunde schon interne Guidelines und Anweisungen, die berücksichtigt werden. Das heißt, unser KI-Agent, der kriegt jetzt diesen Vertrag vorgelegt vom Kunden, der kann ihn einfach hochladen oder E-Mail schicken und die KI geht dann los und guckt sich diesen Vertrag an und guckt halt erstmal im System der Kunden nach, welche Informationen gibt es schon, die relevant sind, um diesen Vertrag zu beurteilen. Es kann jetzt angefangen sein von Richtlinien, von Playbooks, je nachdem, was halt vorhanden ist. Und eventuell hat die KI auch mal Rückfragen an den Kunden, weil bestimmte Umstände unklar sind oder bestimmte Sachen in dem Vertrag vorkommen, zu denen es keinen Kontext in dem System des Kunden gibt, was auffindbar ist. Dann wird es reviewed, das heißt, es kommt eigentlich ein klassisches, also ein List mit Findings sozusagen dabei raus, wo Klauseln, Einschätzung, ob diese Klausel jetzt okay ist oder nicht okay ist. Und natürlich die Gesamteinschätzung, kann dieser Vertrag unterschrieben werden oder ist das ready for signing. Und dann ist es natürlich so, dass viele Kunden sagen, hey, das reicht uns schon. So, das ist eigentlich schon mehr, als wir sozusagen selber machen würden. Und wir würden auch echt niemals einen Anwalt draufsetzen, weil es zwar zu langsam wäre, aber dieses Review ist sozusagen schon so hilfreich, dass wir dann sagen, das Risiko ist jetzt minimiert, weil wir wissen, es gibt zumindest ein Basic Review, was von der KI gemacht wurde. Nicht 100% richtig vielleicht, aber so weit gut, dass wir sagen, das Risiko ist jetzt für uns tragbar, dass wir den Vertrag unterzeichnen. Oder, und das ist dann, wo das Expert Review ins Spiel kommt, es gibt einen Expert, der sich anguckt, okay, hat die KI das richtig beurteilt? Und er kann wirklich dann Klausel für Klausel, Finding für Finding sehen, was die Beurteilung der KI ist. Aber nicht nur das Ergebnis, sondern auch, wie sie dazu gekommen ist. Das heißt, welche Assumptions hat unser System gemacht? Welche Quellen wurden mit einbezogen? Welche Fragen wurden an den Nutzer gestellt? Und mit welcher Begründung sozusagen hat die KI dieses Ergebnis, also das Review kann zum Beispiel sein, ja, die Klausel ist okay oder die Klausel ist kritisch. Mit welcher Begründung wurde das erstellt? Und dadurch hat es der Experte einen relativ einfachen Einstieg und muss halt nicht sozusagen selber sich fragen und nochmal irgendwie reingehen und überlegen,
welche Fragen. Das halt nochmal aufholen, ne?
Genau. Und man weiß halt schon, was eingeflossen ist in die Bewertung. Und wenn man weiß, was eingeflossen ist, kann man auch beurteilen, sozusagen, okay, war es genug oder hat da vielleicht was gefehlt, was man noch einschließen lassen müssen. Und das sind halt solche Sachen, die das Review extrem vereinfachen. Irgendwie ist das halt, was für uns halt ein bisschen besonders ist und vielleicht jetzt zu den normalen KI-Assistenten, dass wir optimieren halt darauf, das menschliche Review so einfach und so schnell wie möglich zu machen und bauen uns halt genau nach diesem Schema auf.
Und die Experten sind dann Volljuristen und Volljuristinnen, die damit dann halt auch den rechtlichen Proof absichern und zeichnen.
Genau, also das sind entweder Anwaltskanzleien, die sozusagen, also wer es am Ende das Review macht, weiß ich nicht, aber der letztlich das Review abzeichnet, der sagt, das passt, ist ein praktizierender Anwalt. Wir haben auch Einzelanwälte sozusagen, die sich die bestimmten Themen sozusagen, weil sie Experten sind in diesem Bereich, das machen. Genau, und das sind immer eigentlich Volljuristen. Es gibt auch Kunden, die sagen, wir wollen es gerne selber reviewen. Das heißt, es gibt einige Kunden, die sagen, okay, uns reicht es, in-house zu reviewen erstmal. Und da kann es natürlich dann, das entscheiden wir nicht, wer es da macht, sondern das kann der Kunde selber entscheiden. Genau, aber wir bieten immer an zu sagen, gerade bei Services, die von unseren Partnerkanzleien erstellt wurden, ist es eigentlich immer so, dass der Partneranwalt auch noch drauf guckt, noch Ansprechpartner zur Verfügung steht.
Und für wen ist konkret dieses Produkt von euch gedacht?
Ich glaube, also erstmal ist es hauptsächlich für mittlere Unternehmen, also so zwischen 50 und 1000 Mitarbeiter haben unsere meisten Kunden, die keine eigene Inhouse-Rechtsabteilung haben. Also das sind sozusagen die Hauptansprechgruppe, weil das sind natürlich die Leute, die meistens schon genug rechtliche Aufgaben haben, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, wie man es besser machen kann und optimieren kann. Aber oft, was uns auch ein bisschen überrascht hat am Anfang, gar keine eigenen Juristen haben. Das heißt, die haben dann zum Teil gar keinen Juristen oder vielleicht mal einen Juristen. Und die hatten bisher eigentlich keine Möglichkeit, Legal Tech einzusetzen, weil die meisten Legal Tech-Lösungen eigentlich immer voraussetzen, dass man ein ganzes Team von Juristen hat, die diese Lösung betreut, einführt und damit arbeitet. Und das sind meist auch Kunden, die sagen, es lohnt sich halt nicht, wenn ein Mitarbeiter aus dem Sales-Team oder aus dem Operations-Team eine rechtliche Frage hat, das sozusagen heißt meistens zum CEO oder zum CFO zu gehen und zu fragen, ob sich das mal ein Anwalt angucken kann. Und das sind genau diese Kunden, die halt, es gibt so eine Studie, die ist schon ein bisschen älter, aber ich glaube 4 Jahre alt, 5 Jahre alt, aus der UK, muss man sagen, wo genau das analysiert wird, dafür geguckt, okay, gibt es Lücken in der Versorgung des Marktes durch rechtliche Dienstleistungen? Und das ist genau die Lücke, die halt gesehen wird, dass halt bei SMI, also bei kleinen und mittleren Unternehmen, es eigentlich Demand gibt, der nicht effizient abgedeckt werden kann durch den Markt. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen, dass wir diese Kunden ansprechen und damit auch Demand sozusagen freisetzen, der eigentlich bisher nicht bestanden hat. Das heißt, es kommen eigentlich Leute, oder es werden halt rechtliche Services oder es kommen halt Leute von uns zu, die gesagt haben, so bisher haben wir es nicht geprüft, aber eigentlich wissen wir, wir müssen es prüfen. Und jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, es zu prüfen.
Spannend und hört sich halt auch nach einer gut zugänglichen Lösung an, um da halt wirklich diese Prozesse abzunehmen und nicht gleich die Rechtsabteilung vielleicht groß aufzubauen und erstmal zu starten damit und zu gucken. Du hattest noch erwähnt in unserem Vorgespräch, was ich auch echt spannend fand, dass durch euer Modell Anwälte und Anwältinnen zu Creators werden können. Was meinst du damit? Kannst du das nochmal ganz kurz mit Blick auf die veränderte Rolle von Anwälten beschreiben?
Ja, super gerne. Das ist auch ein Thema, was mir sozusagen sehr wichtig ist, weil, also ich glaube, es kennen viele Anwälte. Als Anwalt ist man halt ein Dienstleister, der anderen Leuten dabei hilft, ihr Business zu bauen oder ihre Ziele umzusetzen oder auch ihre Errungenschaften zu verteidigen gegen Angriffe. Was durchaus spannend ist, aber man ist halt auch sehr viel damit beschäftigt, sozusagen immer wieder die gleichen Sachen zu machen oder immer wieder ähnliche Sachen zu machen, auch wenn die im Detail natürlich super herausfordernd sind und auch eine intellektuelle Herausforderung sind, ist es ja schon so, dass man oft das Gefühl hat, so richtig was aufbauen kann ich mir nicht, sondern es hängt immer davon ab, dass ich sozusagen meine Stunden einsetze zum gewissen Stundensatz, um halt diese Stunden zu verkaufen. Und dann ist auch das Potenzial, was man damit hat, limitiert, mich auf die Anzahl der Stunden, die man Tag zur Verfügung hat, um zu arbeiten. Klar, wenn man jetzt eine Kanzlei selber aufbaut als Partner, ist es was anderes, weil dann baut man ein Unternehmen auf, dann geht es auch darum, Teams aufzubauen. Aber erstmal ist das das Grundproblem von vielen Juristen, dass sie halt ihre Zeit verkaufen können und aber nicht in der Lage sind, sozusagen irgendwas zu machen, was skalierbar ist. Skalierbar heißt in dem Fall ja meistens eine technische Lösung anzubieten, die unabhängig von der eigenen Zeit immer wieder verwendet werden kann und wo das Einkommen nicht mehr davon abhängt, wie viel Zeit ich habe. Und das ist sehr schwierig, glaube ich, für Juristen. Zum einen, weil man hat ein sehr anspruchsvolles Studium, in dem nicht so viel Zeit meistens bleibt, sich noch mit technischen Sachen auseinanderzusetzen. Und zum anderen auch, weil es im Studium gar nicht angesprochen wird noch. Es wenig Angebote gibt. Ich glaube, es verbessert sich langsam, so was ich von höre, aber
an manchen Unis, ja.
Genau, aber es ist immer noch relativ, also gering, wenn man es mit anderen Studiengängen vergleicht. Und wenn man sich die Legal-Tech-Lösungen anguckt, die es gibt, ist es schon so, dass die jetzt keine Sachen sind, wo man sich einfach mal einen Legal-Tech-Service bauen kann, den man einfach seinen Kunden anbieten kann und dann auch monetarisieren kann. Das gibt es eigentlich nicht. Und was wir halt den Juristen anbieten, ist halt, dass wir erstmal das am Anfang machen wir es zusammen mit unseren juristischen Anwaltspartnern, aber in Zukunft wird es auch kann man selber auch machen, ist, dass wir sozusagen Services erstellen. Also in dem Fall so zum Beispiel der Mietvertragschecker. So, wenn es ein Mietrecht ist, dann kann man bei uns auf der Plattform mit natürlicher Sprache ohne technische Kenntnisse ein Playbook erstellen, um Mietverträge zu checken zum Beispiel. Und man kann einen Preis festlegen, wie viel das kosten soll pro Anwendung oder halt auch sagen, es ist erstmal umsonst und dann kostet nur das Human Review für einen Fixpreis auf Stundenhonorar. Das kann man sich selber aussuchen. Und dann kann man das auf unserer Plattform veröffentlichen. Und in dem Moment, wo es veröffentlicht ist, bieten wir das unseren Kunden an, aber auch neue Kunden an. Und wenn jemand sagt, möchte ich den Mietvertrag checken lassen, dann kann er halt diesen Service nutzen. Und das kann er einmal natürlich auch auf seiner Webseite auch immer online stellen. Und wir teilen dann das Revenue. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel 50 Euro Revenue generiert wird über diesen Service, dann kriegt er den Hauptanteil davon, der Anwalt, der diesen Service erstellt hat. Und dadurch ist es jetzt zum ersten Mal möglich, für Anwälte zu sagen, ich kann meine Expertise, die ich über 10 Jahre aufgebaut habe, monetarisieren und kann damit wirklich am Markt einfach Umsätze erzielen, ohne dass ich mehr Stunden reinstecken muss, weil man baut diesen Service einmal, wenn das ein guter Service ist, der gut läuft, wird er tausendfach abgerufen und dann sozusagen generiert man erstmal Revenue dadurch, dass man diesen Service anbietet und zum anderen kommen natürlich auch Leads rein, das heißt, wenn Leute sozusagen jetzt Reviews brauchen oder weiterführende Fragen haben, leiten wir die auch an den Anwalt weiter. Das heißt, das ist sozusagen eigentlich der Punkt, der mir als Jurist sozusagen wichtig ist, weil ich habe mich immer sozusagen geärgert, dass ich immer sozusagen dieses Gefühl hatte, ja, ich muss eigentlich meine Zeit jetzt verkaufen und ich kann nicht was erschaffen, selber was bauen. Mhm. Also selber sozusagen was aufbauen, was mir langfristig und auch skalierbar ein Einkommen beschert. Und ja, das ist sozusagen das, was wir mit Legal ermöglichen.
Ja, und vereinfacht gesagt kann man, jeder, der sich einen Agenten baut, kann den quasi zum Verkauf bei euch dann mit anbieten in dem Produkt oder mit dem Workflow, den er kreiert hat, bei euch als Service dann zur Verfügung stellen.
Genau, noch, wie gesagt, ich habe ja am Anfang erzählt, eine riesige Warteliste. Das gibt es
ja. Aber das sind so die Visionen, wohin es gehen wird.
Genau, das Ziel ist, dass wir eine Plattform zur Verfügung stellen, auf der Anwälte, Anwaltskanzleien selbstständig, wie das Agentic Services, weil es am Ende nicht nur ein Agent ist, sondern auch eine Service-Infrastruktur drumherum, erstellen können und diese am Markt anbieten können. Also sie können sowohl den Service über ihre eigene Webseite, über ihre eigene Kanäle anbieten, aber natürlich bieten wir auch gerne, wenn es gewünscht ist, das unseren Kunden an. Das ist das Ziel und das ist das, worin wir jeden Tag arbeiten, ja.
Ja, mega spannend. Wer jetzt Interesse am Early Access hat, ich stelle selbstverständlich den Link dazu in die Shownotes. Die Beta-Phase ist auch seit Ende Mai offen. Du hast ja gesagt, eine Warteliste ist schon vorhanden, ne? Aber wer Interesse hat, bitte auch entsprechend einreihen. Ich komme mal zu meiner Abschlussfrage, Burg, auch wenn wir noch ewig weitersprechen können. Also mir allein drängen sich noch so viele Fragen auf. Vielleicht machen wir mal eine Fortsetzung, wenn das Produkt draußen ist. Was sagst du, sollte jeder tun, um sich selbst als letzte Kontrollinstanz zu erhalten und Lawyer oder Human in the Loop zu bleiben?
Also ich denke, am Ende ist es halt so, dass wenn man als Jurist sozusagen arbeitet und Erfahrung hat, muss man sich fragen, wie kann man es schaffen, diese Erfahrung und diese Arbeit in automatisierbare Workflows zu übertragen oder Agenten oder wie man es nennen möchte. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann kann man immer sozusagen sagen, hey, ich habe diesen automatisierten Workflow, diese automatisierte Sache, das kann man entweder als Kanzlei machen, indem man es intern automatisiert und dann dem Kunden auch vielleicht gar nichts davon sagt, sondern einfach nur sagt, hey, wir können es euch günstiger machen oder schneller machen. Oder halt, wie gesagt, über New Legal oder über solche Lösungen, wie wir die bauen, wo man sagt, okay, ich habe vielleicht einen externen Anbieter, der mir hilft dabei. Und ich glaube, wenn man das macht, dann hat man immer die Möglichkeit, alles, was man automatisieren kann, sollte man automatisieren. Und es wird immer ein Teilbereich übrig bleiben, wo man weiß, ha, da kommt die KI nicht weiter oder da wird der Kunde sozusagen nochmal ein menschliches Review haben und dann kann man das ja anbieten, basierend darauf. Das heißt, es geht ja eigentlich nicht darum, sich selber sozusagen zu erhalten, sondern es geht eigentlich darum, sich selber so weit wie möglich zu automatisieren und dann sozusagen viel schneller und viel mehr anbieten zu können, als man vielleicht vorher geschafft hätte. Aber das bisschen sozusagen, was sozusagen jetzt, vielleicht dauert das jetzt statt einem Vertrag zu erstellen, dauert es vielleicht mit der Automatisierung nur noch, nicht mehr 5 Stunden, sondern nur noch eine halbe Stunde. Das heißt, das eigentliche Ziel muss sein, zu sagen so, hey, ich kann den Vertrag viel günstiger anbieten, ich kann viel mehr Verträge erstellen für meine Kunden und letztendlich sozusagen kann ich für die halbe Stunde dann vielleicht trotzdem noch 300 oder 500 Euro abrechnen, was dann am Ende sozusagen ja viel mehr wert ist, den man sozusagen für sich selber rauszieht. Und ich glaube, das soll das Ziel sein. Das heißt, ich würde die Frage vielleicht so beantworten, je mehr man an digitalen Services anbietet, die einfach zugänglich sind, desto mehr wird man auch als Human in the Loop sozusagen natürlich Arbeit haben. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich das Ziel, zu gucken, wie kann ich die Arbeit automatisieren, die automatisiert werden kann und wie kann ich dann sozusagen darauf aufsetzen, noch Mehrwert bieten, den nur Menschen bieten können.
Ja. Ja. Es wird zwar oft so nehme ich es wahr, gesagt, ja, dann bleibt mehr Zeit für richtige Beratung. Ich finde, so salopp sollte das aber gar nicht dahergesagt werden, weil das bleibt oftmals zu kurz, ne, dass für sowas dann Zeit ist. Und es gibt so viele Rechtsgebiete, die nicht nur die Dienstleistungen, die rechtliche Beratung auf dem Papier hinterher als Vertragsform haben, sondern die einfach die Menschenbegleitung noch dabei hat. Also das sei es von Familienrecht angefangen jetzt mal, aber auch Unternehmensrecht, Gründer zu begleiten, bei Mergern. Das gibt so viele Sachen, wo einfach wirklich auch jemand persönlich mit dem Juristen, Juristin sprechen möchte und nicht nur das Endergebnis am Verhandlungstisch oder im Vertrag haben möchte. Ja.
Absolut. Ich glaube auch, dass das eigentlich letztendlich, also dass die Hauptaufgabe von Juristen ist die Menschen zu beraten. Und ich glaube, dass die viele Sachen, die jetzt automatisiert werden, sind ja nicht diese menschliche Beratung, sondern geht es halt darum, eigentlich die Sachen, die im Unternehmensalltag anfallen und die wiederkehrende Arbeit zu automatisieren. Und die menschliche Beratung ist immer eine Sache, da geht es auch gar nicht darum, ob es super schnell geht oder nicht, sondern der Kunde möchte einfach vielleicht eine halbe Stunde mit seinem Anwalt sprechen über ein bestimmtes Thema, um sich zu versichern, um ein gutes Gefühl zu haben.
Es besser zu verstehen auch, nachvollziehen zu können, ne? Und nicht nur blindes Vertrauen auf den Anwalt zu haben, der macht das schon oder die Anwältin, sondern auch zumindest ein grobes Konzept zu haben, was passiert, ne? Ja. Borg, es war so eine intensive Folge. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, ich hoffe, dass wir uns auch noch persönlich kennenlernen werden. Ihr sitzt ja in Berlin. In Berlin gibt es mittlerweile so viele coole Unternehmen, Startups und Kanzleien. Ich muss unbedingt nach Berlin kommen. Und ja, ich sag mal bis ganz bald.
Ja, vielen Dank, Jana. Du bist immer herzlich eingeladen, hier in Berlin oder auch Potsdam mit uns Kaffee zu trinken oder Mittagessen zu gehen. Und habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Und ja, spannendes Gespräch.
Vielen Dank. Danke dir. Bis dann, Borg.
Ihr möchtet mehr über Legal Truffles erfahren? Dann besucht unsere Homepage unter www.legaltruffles.de. Folgt uns bei LinkedIn und Instagram und vernetzt euch auch gerne mit mir bei LinkedIn. Lasst uns gerne auch eure Bewertung für diesen Podcast da. Bis zur nächsten Folge mit einem weiteren Legal Truffle. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.